Willkommen bei «Tschüss und Ciao» am Travel Talk von TUI. Heute nehmen wir euch mit ins Cockpit der Swiss. Dort fliegen täglich Pilotinnen und Piloten tausende Passagiere sicher um den ganzen Planeten fliegen. Zu Gast ist der Markus Hermann heute. Er ist ein erfahrener Pilot und fliegt momentan auf dem Flugzeugtyp 777 und ist außerdem Teamleader. Wir reden heute über den Traum vom Fliegen, über Verantwortung, über Lieblingsdestinationen und über das, was dort oben passiert, wenn man 10'000 Meter über dem Boden fliegt. Und wie immer habt ihr, die zulassen, die Chance, etwas zu gewinnen. Am Schluss dieser Folge könnt ihr einen 200 Franken TUI Reisegutschein gewinnen. Dafür müsst ihr eine Frage richtig beantworten. Und nur eine von denen ist richtig. Erstens, Swiss hat über 10'000 Mitarbeitende, aber nur rund 500 Pilotinnen und Piloten. Zweitens, Boeing 777 ist das grösste Flugzeug in der Swiss-Flotte. Oder drittens, Swiss fliegt täglich von Zürich 120 Destinationen weltweit an. Welche Antwort stimmt? Die Lösung hörst du vielleicht im Gespräch und alle Infos zum Teilnehmen am Wettbewerb die findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen, Markus.
Herzlich willkommen.
Schön, bist du da. Du hast heute frei, in dem Fall.
Ja.
Einen ganz freien Tag. Wann hat bei dir der Traum vom Fliegen angefangen?
Schon als kleiner Bub. Ich wollte als kleiner Bub Pilot werden. Bin aber auch so ein bisschen vorgespurt worden von der Mutter, die Hostess, der Vater Pilot.
Okay. Dann bist du schon als Kind viel geflogen?
Ja, viel wäre übertrieben, aber wir sind immer wieder in den Flügen gehockt und in die Ferien geflogen. Ja.
Ja.
Und mit dem Vater habe ich ein paar Mal mitgekommen und dort habe ich schon gesehen, dass es durchaus ein Beruf könnte sein, der mir gefallen könnte.
Du bist Teamleader auf der Boeing 777. Was heisst das genau? Ist das der Captain oder ist der Teamleader etwas anderes?
Teamleader ist etwas anderes. Ich habe eine Bürofunktion, ich fliege 70% und bin 30% noch im Büro und betreue da im Bereich von 90 Co-Piloten. Das sind alles 777 Co-Piloten und bin da schlussendlich der Vorgesetzte von denen.
Und was musst du da so machen?
Hey, der Blumenstrauß ist bunt von meinen Aufgaben. Das kann sein, dass Kollegen, ich sage jetzt mal, familiäre Probleme haben und vielleicht zum Flugdienst müssen ausgenommen werden. Dann helfe ich da Lösungen suchen. Es kann sein, dass mal etwas nicht harmoniert innerhalb von einer Crew. Dann führen wir Gespräche miteinander.
Also hat jeder Flugzeugtyp so ein bisschen einen Teamleader, der verantwortlich ist für die Crew von dem Flugzeug?
Nicht für die Crew. Wir haben auf jedem Flugzeugtyp haben wir Teamleader. Da trennen wir zwischen Kapitän-Teamleader und Co-Piloten-Teamleader. Einfach so, dass jeder Pilot einen Vorgesetzten hat. Das Setting bei uns ist ein bisschen speziell, weil eigentlich jeder Pilot einen Dienstplan bekommt und der fliegt ab. Und auf dem Flieger ist die Hierarchie vorgegeben. Der Kapitän ist der Chef, dann kommt der Co-Pilot und dann der Mädchen der Kabine- und Kabinenbesatzung. Das ist, wenn wir die Uniform anhaben und können fliegen. Nevertheless haben wir dann gleich auch noch einen Vorgesetzten von jedem einzelnen Pilot. Für dann alle anderen Anliegen, die jetzt außerhalb von einem Flug stattfindet.
Was ist der Unterschied beim Fliegen von einer Boeing 777 und anderen Flugzeugtypen?
Also einerseits ist die Grösse, das merkt man natürlich. So ein grosser Flieger steuern, das ist ein bisschen anders als ein kleiner. Die Kleinen sind relativ
wendig.
Agil, ja. Und so ein grosser Flieger ist so eher träge. Also das merkt man dann gerade, wenn man von Hand fliegt. Man macht einmal wir leiten zum Beispiel eine Kurve ein, muss dann relativ früh wieder eine Gegenkurve einleiten, bis einfach die ganze Masse wieder kommt.
Ja, das also merkt man. Wie ein Lastwagen fahren, so ein kann man das so vergleichen?
Genau, ja. Oder halt wie ein kleines Sportboot verglichen zu einem grossen Dampfer oder zu einem Kreuzfahrtschiff.
Also wenn du sagst, wenn man von Hand fliegt, ist es meistens der Co-Pilot. Nicht der Co-Pilot, doch, der Co-Pilot. Was fliegt dann meistens? Also meistens selber, oder? Erklär mir das mal.
Ja, also bei Handfliegen, wir haben natürlich den Autopilot, oder? Und im Reiseflug
den habe ich gemeint mit Co-Pilot. Ja, weil ich denke natürlich, ich hoffe natürlich, ihr seid die ganze Zeit von Hand am Fliegen, aber so ist es ja nicht. Also was passiert denn genau da vorne?
Hey, also der Start, der passiert immer von Hand. Den müssen wir von Hand fliegen. Meistens so den Abflug machen wir auch noch von Hand. So die ersten paar Kurven um den Flugplatz herum, Klappen einfahren, das machen wir noch relativ viel händisch. Und dann sage ich mal so nach Bereich von 5 Minuten schalten wir den Autopilot zu. Aber am Ende des Tages, der Autopilot ist auf dem Computer, der macht nur das, was wir ihm sagen. Und der wird auch überwacht werden.
Also dann sind ihr eigentlich in der Hauptzeit des Fliegens, sind ihr dort und alles kontrollieren und schauen, dass der Autopilot das macht, was er sollte.
Genau.
Und kontrollieren eigentlich.
Genau, ja. Und dann die letzten paar Minuten vom Flug fliegen wir dann wieder von Hand. Den Landeanflug und die Landung machen wir von Hand. Das kann der Autopilot, also gerade wenn wir ganz dichten Nebel haben, den wir in Zürich gerne mal noch haben, dann müssen wir den Autopilot landen lassen, macht das relativ gut. Aber wenn immer möglich, landen wir natürlich von Hand.
Das klingt so lustig, von Hand. Es ist so. Also nebst einem gewissen Verständnis für Technik und auch präzisem Arbeiten, was sind so Charakterzüge, die man als Pilot muss mitbringen muss?
Einerseits Zuverlässigkeit. Unsere Piloten, die kommen den Dienstplan über und wir erwarten von denen, dass die zuverlässig den Dienstplan abfliegen, von A nach B unsere Passagiere transportieren. Selbstdisziplin. Ich sage meinen Co-Piloten nicht, was sie lernen müssen, wann sie lernen müssen, wie sie sich vorbereiten für den Flug oder für den Simulator. Klar, da gibt es Handbücher, wo ganz vieles beschrieben ist, aber da erwarten wir, dass die das selbstständig machen und vorbereitete Flüge antreten. Natürlich auch so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfähigkeit. Manchmal musst du Entscheidungen treffen, wenn du nicht alle Informationen hast. Mhm. Und musst halt auch hinter denen können stehen und die dann können durchsetzen. Und dann, was wir immer verlangen, oder was natürlich schön ist, ist Teamfähigkeit. Wir werden immer wieder frisch zusammengewürfelt, auf jedem Flug oder auf jede Rotation. Wir vorne im Cockpit, hast Kollegen nebenzu, die vorne noch nie gesehen hast, aber auch in der Kabine vom 777 haben wir 14 Cabin-Crew-Member. Das ist immer ein bunt zusammengemischtes Team. Und du musst natürlich in der kürzesten Zeit musst da einen Team-Spirit aufbauen.
Und so Ruhe bewahren können natürlich, nehme ich jetzt mal an, ist das etwas, was man lernen kann? Oder wo man irgendwie einfach schon sollte haben, mal so ein bisschen mitbringen?
Es schadet sicher nicht, wenn man so gewisse Grundgelassenheit mitbringt und dann vieles kannst lernen. Also wir gehen ja immer wieder in den Simulator und üben dort jeglichste Notfallszenarien. Und mit der Routine kommt dann die Ruhe.
Du hast ja gesagt, du fliegst schon seit 10 Jahren. Mhm. Was hast du das Gefühl gehabt, wenn ist so die Routine bei dir eingetroffen? Wenn hast du so gedacht, so jetzt, easy peasy?
Ich habe immer so das Gefühl, so nach einem Jahr auf einem Flugzeugtyp. Ich habe auf dem Jumbolino angefangen, auf der Kurzstrecke, und dann so nach einem Jahr hast du mal alle Jahreszeiten gesehen, Herbststürme hast du miterlebt, hast du mal Winter gesehen mit Eis und Schnee, mal die grossen Gewitter im Sommer. Ja, wenn du mal so ein Jahr mitgemacht hast, dann weißt du ungefähr, wie der Flieger jegliche Situationen kannst bedienen, musst bedienen. Und hast schon relativ vieles gesehen. Und dann auf der Langstrecke ist es auch etwa ein Jahr gegangen, da fliegst du plötzlich in die grosse, weite Welt raus. Die Flüge sind nicht mehr 45 Minuten lang, sondern 12 Stunden. Du startest in Zürich bei Schneefall und kommst zu Bangkok bei 35 Grad an, bei den grössten Sommergewitter. Ja, das musst du halt alles mal mitgemacht haben.
Und am Anfang ist man ja mal einfach Co-Pilot. Mhm. Wie lange etwa?
Ja, wir sagen etwa so 10 bis 12 Jahre. Das ist so ein bisschen bedarfsabhängig bei uns. Mhm. Aber so 10 bis 12 Jahre Co-Pilot. Wir fangen an als Co-Pilot Kurzstrecke. 4-5 Jahre Co-Pilot Langstrecke, das ist das, was ich jetzt mache. Und dann machen wir das Upgrading, die Umschulung zum Kapitän, fliegt wieder Kurzstrecke als Kapitän und dann Langstrecke-Kapitän. Und dann startet etwa Pensionierung an.
Aber da muss man sich bewerben, oder ist das eigentlich so ein bisschen, kommt das so ein bisschen von selber, wenn man so seine Jahre abgearbeitet hat und dann macht man die Zusatzausbildung und dann wird man es einfach, oder muss man das aktiv wählen und angehen und sagen, hey, ich würde jetzt auch gerne?
Also grundsätzlich haben wir ein Senioritätsprinzip, so eine Senioritätsliste. Die jüngsten Co-Piloten werden hinten eingereiht und wenn oben einer pensioniert wird, dann rutscht man eigentlich in dem System nach. Aber klar, du gehst natürlich immer wieder durch Ausbildungen, durch Umschulungen, gerade wenn du auf einen neuen Flugzeugtyp kommst. Aber wenn du auch Kapitän werden willst, ist relativ intensive Ausbildung und dort muss man sich auch beweisen.
Wie sieht bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also vom Morgen, wenn du aufstehst, bis am Schluss der Landung?
Das fängt eigentlich an, indem dass ich zuhause mal herhocke, meistens mit einem Kaffee oder zwei, und zuhause mal den Flug vorbereite. Wir haben alle Flugunterlagen, die haben elektronisch. Und ich bereite mich vor, sodass, wenn ich nachher am Flughafen gehe und meine Kollegen treffe aus dem Cockpit, dass ich dort schon Bescheid weiss, wie der Flug etwa so wird ablaufen. Dann etwa eine Stunde 15 vor dem Abflug treffe ich meine zwei Kollegen im Cockpit. Wir schauen nochmal so ein bisschen die Highlights an, gleichen ab, wer hat was gesehen. Und reden noch schnell, wie viel Treibstoff das wir mitnehmen wollen. Dann gehen wir zu der Kabinenbesatzung, haben noch das Briefing mit denen und dann ein bisschen mehr als eine Stunde vorher gehen wir miteinander raus auf den Flüger. Auf dem Flüger, weil wir 3 Piloten sind, ist der Kapitän verantwortlich, dass er den Flüger akzeptiert. Dann muss man drüber schauen, wie der technische Zustand ist. Er läuft auch um den Flüger herum, macht einen Walkaround, also eine visuelle Inspektion. Ich als Co-Pilot, der jetzt zum Beispiel den Start fliege, ich bereite das ganze Cockpit vor, ich programmiere den Bordcomputer, Und der zweite Co-Pilot, den wir noch dabei haben, weil wir das dritte hoch sind, der schaut dann, der bereitet zum Beispiel das Bett vor, das wir haben, das, weil der zuerst die Pause kann. Der bringt uns vielleicht das Kaffee für, der schaut uns natürlich auch auf die Finger, der überwacht uns, was wir machen, dass er könnte intervenieren, wenn es nötig ist.
Und jetzt eben, wenn du bei der Langstrecke, da wird ja auch geschlafen. In dem Moment, wenn, also eben der Autopilot, der fliegt ja eigentlich. Und wenn hinten dann die Leute schlafen und es ist dunkel und es ist so ruhig, was macht ihr dann?
Dann sind wir am Arbeiten. dass unsere Passagiere
schlafen. Ja dann nicht alle im Flugzeug.
Genau, also wir sind immer zu dritt auf diesen langen Flügen. Und dann ist einer von uns drei, ist dann, wir nennen das Crewbank, hat dann auch seine Pause und kann schlafen, kann sich erholen. Und wir zwei, die vorne, wir sind am Arbeiten.
Also es sind immer zwei Wochen und zwei sind am Arbeiten.
Die vorne, ja. Und wir unterscheiden das. Wir definieren, wer ist Pilot Flying, also wer fliegt den Flieger aktiv oder überwacht Autopilot und Instrument. Der ist auch verantwortlich, um einen Plan aushecken, sage ich jetzt einmal. Wir sind ständig am Diskutieren, was machen wir im Fall von. Also was machen wir zum Beispiel, wenn unser Motor ausfällt? Was machen wir im Fall von einem medizinischen Notfall mit einem Passagier?
Das besprechen wir während dem Fliegen? Noch
das
so, hey,
besprechen
was,
wir ständig, ja.
Ja, also ihr habt so eine Liste, wo ihr alles nochmal schnell durchgeht. Hey, was würden wir, oder ist das...
Nein, da haben wir keine Liste, aber also so, je nachdem, wenn wir auf den Nordatlantik rausfliegen und für 3 Stunden keinen Flugplatz vor uns haben, ja, dann musst du natürlich gewisse Sachen vorbereitet haben. Oder wenn wir über höheres Gelände fliegen, über das Himalaya, wo du nicht absinken kannst, wenn du ein Problem hast, dann sind wir am Plan aushecken und am Diskutieren miteinander, dass wir das gleiche Mindset haben.
Und was würden wir dann machen in so einem Fall? Jetzt ist man über dem Atlantik und der nächste Flughafen ist jetzt wirklich nicht gerade so in unmittelbarer Nähe. Es hat vielleicht einen medizinischen Notfall. Was würdet ihr dann machen? Also ihr müsstet einfach weiterfliegen?
Was wir immer machen, klar, man muss weiterfliegen, ist keine andere Option. Wir schauen schon, haben wir die Möglichkeit, zum noch umdrehen, ist vielleicht hinter uns näher als zu führen. Und dann rufen wir in der Möglichkeit, das macht eine Kabinenbesatzung, die rufen einen Arzt aus. Wir haben ganz häufig, bei 320 Passagieren ist die Wahrscheinlichkeit noch relativ groß, dass ein Arzt dabei ist. Ja. Und zumindest jemand mit einer medizinischen Ausbildung, dass wir die Patienten möglichst gut können, oder die Passagiere möglichst gut können betreuen. Und da ist unsere Kabinenbesatzung auch geübt, die üben das jedes Jahr. Und wir haben auch die Möglichkeit über das Satellitentelefon, dass wir Ärzte können anrufen können, dass wir Ärzte kontaktieren können.
Also, wo sie können unterstützen, was sie machen und
genau,
so weiter.
Genau, genau.
Ah, aber wir sind eigentlich dann immer wieder so am Diskutieren, okay, jetzt sind wir in dieser Situation, was würden wir machen, wenn... Also, wir sind hochkonzentriert die ganze Zeit eigentlich, während dem hinten Film geschaut werden und also hoffentlich natürlich. Hast du selber persönlich, bevor du jetzt auf einen Langstreckenflug gehst, irgendwelche Routinen so für dich oder so Ritual oder etwas, was du für dich immer so ein bisschen machst?
Routine oder Ritual? Nein. Ich nehme mir einfach immer Zeit zuhause, dass ich mich in Ruhe vorbereiten kann. Das ist mir eigentlich noch wichtig, dass ich in Ruhe herhocken kann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich meinen Kaffee trinken kann, gerne noch zwei dazu und einfach wirklich in Ruhe den ganzen Flug anschauen. Ich habe nicht gerne Stress.
Ja.
So, dass ich mit Klassen an den Flughafen gehe und weiss, was mich erwartet.
Und wie haltest du dich dann, du hast den Kaffee jetzt erwähnt, oder allenfalls zwei, wie hält man sich dann so wach jetzt gerade auf so langen Flügen? Wenn man jetzt müde wird, das haben wir ja alle, wenn man vielleicht Auto fahren oder irgendwie so, man wird dann irgendwie müde, wir könnten raus an der Raststätte einen Kaffee gut trinken. Gut, ich bestelle einfach einen Kaffee oder mehrere. Oder wie dünn hast du irgendeinen Trick, wie du dich wach behaltest?
Ich versuche eigentlich schon vorzusteuern, indem dass ich halt zuhause mein Sleep-Management mache, dass ich schaue, dass ich ausschlafen kann, dass ich vielleicht vorschlafe vor dem Flug, gerade wenn wir am Abend um 10:30 gehen, dass ich sicher vorschlafe, wenn ich 8 Stunden vorne hocken muss, arbeiten, bevor ich in meine Pause kann. Ja, sonst halt mal einen Kaffee. Was auch nie verkehrt ist, ist schwätzen miteinander. Das ist einfach sehr willkommen, wenn die Kabine mal vorkommt. Das hält auch wach. Ja.
Oder so eben Traubenzucker oder irgendwie so. Also du hast nicht so etwas, was dir mega gut hilft?
Kaffee, vielleicht mal einen Grüntee, das hilft dir auch zum wach behalten, ja.
Ja, gut, aber einfach auch schon so ein bisschen Vorbereitung und so. Wie tust du packen als Pilot? Anders wie mir? Oder ist dein Necessaire immer gepackt? Oder?
Ich habe einen Koffer, das ist eigentlich so weit immer parat. Jetzt hat es das Necessaire drin, um zu fliegen. Ich packe immer das Gleiche. Also packen, zum arbeiten, ist eigentlich relativ simpel. Da ist das ganze Jahr das Gleiche drin. Wenn es an eine warme Destination geht, gibt es noch ein paar kurze Hosen und eine Badhose. Wenn es an eine kalte Destination geht, noch eine Winterjacke und eine Kappe. Das ist eigentlich relativ simpel. Mehr Mühe habe ich, wenn ich privat gehe fliegen. Wenn ich in die Ferien fliege.
Wenn du richtig musst packen.
Das ist für mich der grösste Horror in die Ferien, gerade in die Packerei. Weil ich muss mir plötzlich Gedanken machen, ja, was nehme ich jetzt mit? Weil Standard lange ja dann vielleicht nicht mehr.
Ja.
Und dort bin ich dann Pilot durch und durch, dort mache ich mir vorgängige Checklisten, so, das ist eigentlich abhaken.
Ah ja, wirklich, ja. Einfach so das alles. Genau, ja. Ja, und du hast natürlich weniger Gepäck dabei, natürlich, wenn du fliegst, wenn du als Pilot unterwegs bist. Wie lange bleiben da so im Durchschnitt jetzt bei einer Langstreckendestination?
Wir haben jetzt vom 777 in der Regel 2 Nächte vor Ort.
Und kannst du dort etwas machen? Also hast du Zeit, um in diesen 2 Nächten ein bisschen Sightseeing oder irgendwie ein bisschen Sachen machen?
Definitiv. Das ist das Schöne, weil wir 2 Nächte haben. Wir haben immer einen Tag frei vor Ort. Mhm. Das ist immer schön, um ein bisschen Sightseeing machen in der Stadt, wo wir sind. Das gibt aber auch die Möglichkeit, dass man mal ein Auto mietet und irgendwo hinfährt. Das letzte Mal, als ich in San Francisco war, habe ich ein Auto gemietet mit einem Flugbegleiter zusammen. Da sind wir nach Sacramento und dann zurück über das Napa Valley. Das liegt auch drin, dass man dann so einen so Ausflug macht.
So entstehen in dem Fall auch Freundschaften?
Total, ja. Also ein Teil aus meinem engen Freundeskreis kommt aus der Fliegerei, Cockpit, wie auch aus der Kabine. Ja.
Und was machst du mit dem Jetlag? Wenn man ja noch kurz ist und ja dann gleich wieder heimgeht und dann dort bist du dann vielleicht müde, obwohl du möchtest einen Ausflug machen, hast du da irgendein Zaubermittel oder so?
Ja, ein Zaubermittel eigentlich nicht. Ich versuche mich immer so ein bisschen in der Zeitzone von der Destination zu bewegen. Halt auch, weil ich gerne etwas unternehme. Mhm. Jetzt ist das gerade in der Westküste von der USA, LA, San Francisco ist das so ein bisschen eine Sache. Du bist am Morgen um 4 Uhr wach und dann bist du wirklich wach. Mhm. Und du hast halt noch ein bisschen Zeit rumschlagen, bis der erste Kaffee aufmacht. Das ist so ein bisschen mein Ding. Am Morgen um 7 Uhr.
Durchheben eigentlich, durchheben, das ist
ja.
Es.
Ja. Ich habe meistens ein Buch dabei, dann lese ich halt ein bisschen im Bett. Ja, dann morgen um 7 Uhr gehe ich zu meinem gewohnten Restaurant, gehe zum Morgenessen. Und dann von dort weg starte ich den Tag.
Hast du beim Fliegen schon mal so eine richtig kritische Situation gehabt?
Holt so lange, das habe ich bis heute noch nie gehabt.
Okay, und ein bisschen kritisch, also wirklich, wie viele Leute haben Flugangst? Kennst du da eine Zahl?
Ich habe mal Zahlen gehört, dass sich sicher 60% bei uns im Flieger unwohl fühlen. Mhm. Das ist noch nicht unbedingt Flugangst, aber halt wirklich unwohl. Was ja ein bisschen verständlich ist. Jetzt hockst du in die Röhre rein, siehst nur durch das kleine Fenster auf der Seite.
Ja.
Du hast keine Ahnung, was die da vorne machen. Du bist eingesperrt, Türen sind zu, kommst nicht raus.
Ja, man gibt ja euch wie so ein bisschen sein eigenes Leben euch in die Hand. Mhm. Eigentlich so, oder? Und aber eben, wenn du jetzt natürlich auch sagst, du fliegst seit 10 Jahren, du hast noch nie eine kritische Situation erlebt, spricht natürlich auch für die Sicherheit vom Fliegen. Ich muss selber sagen, ich gehöre zu diesen 60%, was du vorhin gesagt hast. Also ich habe bis vor kurzem fest zu denen gehört und ich habe ein Flugangstseminar gemacht, wo mir mega gut geholfen hat, weil jetzt ist es für mich ein bisschen fast wie zugefahren. Also es hat wirklich sehr, sehr fest geholfen. Aber was sagst du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe Angst, ich kann nicht ins Flugzeug steigen. Was sagst du dann?
Dann sage ich, habe ich falsches Verständnis dafür.
Geh wieder heim.
Hey, wenn du wirklich so Angst hast, dann tu das nicht an. Es ist ja für... Man setzt sich da so einen wahnsinnigen Stress aus. Da habe ich Verständnis dafür.
Und wenn jemand ein bisschen Angst hat, was sagst du dann?
Wenn sich jemand unwohl fühlt, dann sage ich immer, hey, look, ich mache das beruflich. Ich hocke tagtäglich beruflich in der Fliegerie und ich denke nie, auch nur eine Sekunde daran, dass ich am Abend nicht mehr heimkomme. Also ich fühle mich so sicher dort an Bord.
Ja, man muss sich das ja auch vorstellen. Ihr würdet es ja alle nicht machen, wenn ihr es würdet gefährlich finden, oder?
Das genau, wäre dann ja. So. Genau, wir machen das ja tagtäglich mit Leidenschaft. Also von dem her.
Eben, und das ist ja ein Job, der ja sehr viel faszinierend findet. Und viele Leute haben ja wahrscheinlich auch Fragen, wenn jetzt du so unterwegs bist und du sagst, ich bin Pilot, dann werden dir sicher doch auch viele Fragen gestellt, oder? So Dinnerpartys und so. Mhm. Was sind so die häufigsten Fragen?
Meistens werden die gefragt, ja, fliegst du kurz- oder Langstrecke?
Ah, okay, einfach so, ja.
Und dann, bist du Pilot oder Co-Pilot? Die Leute haben immer das Gefühl, dass gerade als Co-Pilot, dass man selber nicht starten darf, nicht landen darf. Ja, das sind meistens so ein bisschen Basic-Fragen. Und eben ganz häufig werde ich gefragt, ob ich Langstreckenflüge, weil halt die Langstreckenflügerei schon noch ein bisschen andere Emotionen auslöst.
Also es ist einfach so, beide können starten und landen. Ist egal, ob Co-Pilot oder nicht.
Genau.
Und tun die das dann vorher einmal schnell abmachen? Willst du heute, soll ich? Oder?
Mhm. Wir tun das ausdiskutieren, noch im Briefing, wer welche Flugtouren führt. Also gerade auf der Kurzstrecke, wo wir 4 Flüge am Tag machen, dann tun wir schnell ausdiskutieren, wer welche Flugtouren führt. Wir auf der Langstrecke, wo das dritte höchst sind für 2 Flüge, also San Francisco und Retro sind ja 2 Flüge, wir müssen dann halt ausdiskutieren, wer macht den Start, wer macht die Landung. Aber sonst vom Flüger ist her, klar, der Kapitän hat viel mehr Erfahrung als ich jetzt als Co-Pilot, aber sonst vom Flüger ist her können wir beides gleich. Er mit seinen 4 Streifen als Kapitän, er ist dann halt einfach der Verantwortliche vor allem.
Und das geht immer auf, also wenn dann nicht immer alle Start auf dem Landen gibt es dann keinen Streit oder so.
Streit nicht. Manchmal muss man wirklich diskutieren. Wir müssen innerhalb von 3 Monaten müssen wir 3 Starts und 3 Landungen durchführen.
Ah, ihr habt das Soll natürlich.
Wir haben das Soll, ja. Und weil wir halt immer zu dritten hoch sind, und dann hast du vielleicht mal noch 2-3 Wochen Ferien gehabt oder bist noch im Simulator gewesen oder vielleicht mal noch krank, dann wird es dann schnell einmal eng.
Ja.
Also wir sind dann meistens so ein bisschen am Diskutieren, wer braucht was, vielleicht tut man noch ein bisschen dealen. Ja.
Ja.
Aber streiten tun wir nicht.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben bei uns in der Community auch mal noch ein bisschen umgefragt, was die Leute dann so möchten wissen von einem Pilot. Und da sind die Fragen zusammengekommen. Zuerst einmal die erste Frage aus der Community. Wie fühlt sich der Moment vom Abheben wirklich an? Jetzt auch noch nach 10 Jahren fliegen. Der Moment, der wirklich so...
Das ist immer noch ein magischer Moment. Es ist immer noch ganz speziell. Man steht am Anfang der Piste, man kommt Clearance über für den Takeoff. Man merkt, wie die Motoren drehen, wie sich die Kraft entwickelt von den Motoren, wie der Flieger langsam beschleunigt. Das ist gerade auf dem 777. Wir sind beim Start 350 Tonnen schwer. Das geht im Moment, bis wir die Geschwindigkeit haben zum Abheben.
Ja.
Und dann der Moment vom Abheben, wenn du realisierst, jetzt kommt langsam das Bugfahrwerk hoch. Und dann der Moment vom Abheben, wo du dann das Hauptfahrwerk abhebst, das ist so immer noch speziell.
Ja.
Ich komme jedes Mal, jetzt beim Erzählen, ich komme gerade wieder Gänsehaut
über. Ja. Aber das ist schön, dann hast du definitiv den richtigen Job, oder?
Das ist so,
du sagst 777, in dem Fall sagt man nicht 777 oder 777. Die korrekte Aussprache ist eigentlich 777 für den Flugzeug.
Ja, wir reden von Boeing 777, ja.
Genau. Und alle anderen können sagen 777?
Oder ist das habe ich falsch? Jetzt so noch nie gehört.
Ah, 777?
777 geht.
Okay, ja, es sind so viele 7 eben. Es ist so. Gibt es einen Flug, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Hast du noch 2 Stunden Zeit? Ich habe jeden Flug.
Was sind denn so Sachen, die einem bleiben? Also
das sind meistens lässige Erlebnisse mit Passagieren oder mit der Kabinenbesatzung. Die eine Erinnerung, die ich habe, das war ein Ehepaar. Die sind mit uns in der First Class geflogen und unsere First Class Passagiere, denen bieten wir eine Schachtel Praline an, oder beziehungsweise wir bieten eine Praline an aus einer Schachtel raus und dann können sie 1, 2 rausnehmen. Und dort hat unser Flight Attendant hat der Dame schnell die ganze Schachtel hergestellt und hat nur noch schnell etwas holen für sie im Gelly. Und das in der Flugzeugküche und wo sie retour kam, ist ein Drittel von der Schachtel gegessen gewesen. Und die anderen 2 Drittel sind abbissen gewesen. Und die Dame hat dann die Schachtel so dem Flight Attendant wieder retour gegeben. Und ich bin schnell hinterher in die Bordküche und die 2 Flight Attendants sind am Giggeln gewesen miteinander und haben mir die Schachtel gezeigt. Ja, das ist so eine kleine herzige Anekdote, die ich habe. Ich habe vorletzt 2 Kollegen gehabt, die sind längere Zeit in Australien in der Ferien gewesen, sind dann mit uns über Singapur heimgeflogen und ich habe gewusst, an welchem Tag dass sie heimfliegen. Dann habe ich mir den Flug eingegeben oder gewünscht und habe die überrascht in Singapur, die nicht gewusst, dass ich sie abholen kann. Ich habe dann noch einen Kollegen mitgenommen, der auch aus unserem Freundeskreis kommt. Und der hat dann am Gate auf die 2 gewartet, so als erster Überraschungsgast. Und ich habe dann am Flüger auf sie gewartet und sie dann in einem Empfang genommen.
Ah, das ist schön. Also sie haben dich dann, wo sie reingestiegen sind, haben sie dich dann, du bist außerhalb vom Cockpit gewesen.
Genau, ja.
Ja. Ja, das ist auch schön. Das ist gäbig, wenn man natürlich seine Freunde kann abholen kann, selber.
Definitiv, es macht immer Spass, ja. Einer von den schönen, oder von den weiteren Vorteilen von dem Beruf.
Ja. Dann nochmal eine Frage aus der Community. Mhm. Wie bereitet sich ein Pilot auf einen Langstreckenflug vor? Also Schlaf, Ernährung, mentale Fokussierung. Du hast vorher ja schon mal so ein bisschen etwas angetönt. Aber Punkt Ernährung. Ernährst du dich irgendwie anders, gesünder?
Anders nicht. Ich schaue ein bisschen, zu welchem Zeitpunkt das ich esse. Wir haben entweder Mittagsabflüge, also um die 1 rum, oder sonst dann am Abend spät. Vor allem, wenn wir am Abend spät gehen, um 10:30, dann schaue ich, dass ich die Heim noch zu Nacht esse. Ich esse nicht allzu schwer. Also, da wird es sicher kein Fondue oder kein Raclette geben vor dem Abflug.
Da achtest du drauf?
Da achte ich drauf, ja. Ja. Mhm. Dass eher etwas Leichtes ist, aber dass ich die vernünftig zu Nacht habe. So, dass ich nachher nicht um Mitternacht auf dem Flüger nur in einen 3-Gänger esse. Also, ja. Ich schaue, dass ich Körperzeiten ein bisschen einhalte bei dem, was ich esse.
Ja. Dann möchte noch jemand wissen, wie du mit Turbulenzen umgehst. Innerlich, aber auch gegenüber der Crew und Passagier.
Innerlich, Turbulenzen sind auch für uns Piloten nicht unbedingt angenehm. Und wenn sie da durchschütteln im Flieger, ist das auch nicht, auch für uns nicht lässig. Aber ansonsten, ich ziehe vielleicht den Gurt ein bisschen mehr an. Also wir Piloten sind ein kleiner Teaser, wir Piloten im Cockpit vorne sind immer angeschnallt. Das empfehlen wir auch unseren Passagieren, ja, weil du halt einfach nie weißt, wenn es schütteln
kann. Können so Turbulenzen, also ohne, häufig ist es so, dass sie sagen, wir erwarten jetzt, dann geht in den nächsten paar Minuten ein paar Turbulenzen, dann weiss man es. Mhm. Aber es kann wirklich auch passieren, dass ihr wisst es gar nicht und husch, Turbulenz. So, das kann passieren.
Das kann durchaus passieren, ja. Ja. Wir haben natürlich unsere Wetterkarten. Mhm. Wir hören teilweise auch am Funk, ob andere Flüger um uns herum Turbulenzen haben. Aber es kann durchaus sein, dass du mal irgendwo reinlaufst und das nicht siehst. Ja. Ja. Und darum sind wir einfach immer angeschnallt. Und klar, wenn wir natürlich irgendwo einfliegen, wo wir wissen, jetzt kann es schütteln, dann schauen wir natürlich, können wir ein bisschen etwas mit der Höhe machen, weil die Turbulenzen sind ja nicht vom Boden bis weit durch. Da können wir vielleicht in der Höhe ein bisschen absinken, ein bisschen steigen, dass wir möglichst zum schlimmsten Teil auskommen. Mhm. Und ja, wir waren in der Kabine vor, wenn wir es wissen, so, dass sie allenfalls den Service unterbrechen können, nicht, dass sie mit dem heißen Getränk in der Kabine stehen. Wir tun Seatbelts ein und im Zweifelsfall sagen wir den Passagieren etwas, dass sie auch ein bisschen vorbereitet sind. Und dass halt dann eben auch angeschnallt sind dahinten.
Ja, aber eben die Crew geht sich dann auch anschnallen.
Genau, das ja, die sind dann auch angehalten zum Abhocken und den Trolley versorgen. Und
ja.
Nicht, dass das nachher irgendwo in der Kabine umherfliegt.
Dann möchte noch jemand wissen, was man als Pilot denkt, wenn Passagiere nach der Landung klatschen. Hören ihr das überhaupt?
Wir hören es leider nicht. Der Flieger ist so groß auf
nein,
der Kurzstrecke.
So schade.
Also wenn es gerade einen tosenden Applaus gibt und den ganzen Flieger durch, hören wir das leider nicht.
Also er tönt damals schon so im Flugzeug. Tosend.
Ja. Nein, das können wir leider nur mit über, wenn so eine Kabinenbesatzung nachher nicht rein sagt.
Ja.
Ich freue mich immer.
Ja.
Weil es ist ja irgendwo auch ein Kompliment für die Arbeit, die wir gemacht haben. Vielleicht für eine besonders sanfte Landung. Und ja, wer wird dann nicht schon gern gelobt beim Arbeiten?
Also ihr habt es gern.
Also ich persönlich freue mich, wenn ich das mitbekomme. Ja.
Und passiert das oft, jetzt zum Beispiel bei Langstreckenflügen oder so? Ich habe das Gefühl, ist das nicht mehr so klassische Feriendestinationen? Warum ist das so? Warum klatschen die einen und die anderen nicht? Zum Beispiel auf San Francisco oder so. Wird dort geklatscht? Ich würde jetzt mal sagen, nein.
Also wenn jetzt die Landung nicht buttersanft war, dann in der Regel nicht. Nein.
Und wieso klatscht man dann eher, wenn es zum Beispiel auf Mallorca geht?
Das hängt vielleicht ein bisschen ab vom Passagierprofil. Es sind mehr
Sie sind fröhlicher.
Es sind mehr Feriengäste, oder? Die ja. Wissen, wir gehen jetzt in die Ferien für eine Woche oder zwei. Vielleicht ein anderes Mindset. Wir haben ja doch auch noch viele Businessreisende dabei.
Ja.
Genau. Ja. Und auf der Kurzstrecke habe ich das Gefühl, wird damals eher mal noch geklatscht, als vielleicht auf der Langstrecke.
Ja, okay. Aber eben wichtig, ihr habt es gern, du findest es leise, du findest es lustig, du hörst es einfach nicht. Aber du wirst dich freuen, wenn du es hören würdest.
Wenn es bis zu mir führen kommt oder wenn ich es hören würde, klar, definitiv, ja.
Hast du so deine Routen, wo du immer fliegst? Ist das so? Oder ist das jedes Mal völlig anders?
Nein, wir haben auf dem 777 bedienen wir plus minus 10 Destinationen.
Und die fliegst du alle?
Die fliege ich alle, ja.
Ja, was sind das denn so für dich?
Hey, das fängt in den USA an mit Chicago, Miami, dann Los Angeles und San Francisco. Wir haben Sao Paulo. Aus Sao Paulo raus fliegen wir noch Buenos Aires. Und dann geht es eigentlich Richtung Osten über Hongkong, Narita, Tokio, Bangkok und Singapur. Ja, ich hoffe, ich habe alle erwähnt.
Ja.
Aber da ich im Monat nur 3 Rotationen mache, 3, maximal 4, ja, habe ich eine schöne Abwechslung, auch wenn wir nicht so viele Destinationen haben.
Und du hast eine Lieblingsdestination? Mhm. Haben alle eine Lieblingsdestination? Ist das so? Hat jeder so ein bisschen...
Lieblingsdestination, vielleicht so ein bisschen Lieblingsarea. Ich habe ganz viele Kollegen, die fliegen gerne in den asiatischen Raum über.
Also die Richtung, okay, dann so ein bisschen. Aber bei dir ist es San Francisco?
Ich gehe wahnsinnig gerne nach San Francisco.
Ja. Warum?
Hey, mir hat irgendwie, die Stadt hat so eine wahnsinnige Art da. Einerseits so ein bisschen das Geografische, das Hügelige, eine wahnsinnig schöne Architektur, die alten Häuser, die sie haben, mit der Bucht, die Golden Gate Bridge, ist fürs Auge etwas. Die Leute haben so ein bisschen ihre eigene Groove in dem San Francisco, die sind anders unterwegs als zum Beispiel L.A. oder Miami. Ja, so ein bisschen das Gesamtsetting, was mir angetan hat in dieser Stadt.
Ist auch die Route von Zürich auf San Francisco irgendwie speziell? Dort, wo man durchfliegt oder so? Das spielt das auch noch so ein bisschen mit?
Das spielt für mich auch noch ein bisschen mit. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Wir gehen in Europa raus. Meistens fliegen wir irgendwo über England, über Island, dann Grönland. Wir fliegen meistens nach San Francisco und LA, fliegen wir extrem weit über den Norden. Bei schönem Wetter sehen wir auf Grönland runter. Das ist immer faszinierend, die riesige Eismasse. Ja, und dann streifst du auf Kanada. Dann hast du jedes Mal das Gefühl, ja, jetzt sind wir ja schon da. Jetzt haben wir es dann etwa, aber dann hast du erst etwa die Hälfte vom Flug. Dann fliegst du über die ewigen Weiten von Kanada. Am Schluss noch über die Rocky Mountains und dann kommen wir nach San Francisco. Und was ich noch speziell finde an diesem Routing, also wenn wir es im Winter fliegen, wir fliegen in Zürich am Mittag ab, es ist hell, wir fliegen dann so weit in den Norden nur, dass es bereits wieder dunkel wird, also über Grönland, über Nordkanada ist es dunkel, dann kommen wir wieder zu Turab, Richtung Süden, dann wird es wieder hell und dann für die Landung in San Francisco dunkelt es schon wieder ein.
Also ein alles drin. Und Nordlichter sieht man sicher auch ab und zu, oder?
Die sehen wir auch, vor allem dann auf dem Heimflug. Der Heimflug ist ein Nachtflug, zumindest der erste Teil. Da sehen wir häufig.
Die sind die natürlich wunderbar. Ihr habt die besten Plätze dafür, oder?
Das ist jedes Mal magisch, wenn man die sieht, ja.
Fliegt man beim Anflug, ich bin eben noch nie auf San Francisco, beim Anflug auch so ein bisschen über die Golden Gate Bridge, die sieht man. Wie ist das so, der Anflug?
In der Regel fliegen wir über die Brücke drüber, oder ziemlich nah dran vorbei. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich die Brücke sehe, mit der Bucht, mit der Stadt selber. Und dann gehen wir dann kehren um die ganze Stadt herum und fliegen meistens dann von Süden her auf das San Francisco. Ja. Das ist natürlich Sightseeing pur. Nebst dem, dass wir noch arbeiten, aber es ist ein schöner Sightseeing-Anflug, wenn es dann nicht gerade Nebel haben in San Francisco.
Wie viel Mal bist du schon gewesen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich fliege jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren auf der Langstrecke, ja vielleicht etwa 10 Mal.
Ja. Und freust dich jedes Mal wieder. Das ist doch schön, oder? Dass du mit Freude arbeiten. Was machst du denn noch so in deiner Zeit in San Francisco?
Das ist unterschiedlich. Ich mache teilweise Ausflüge, wie ich schon erwähnt habe. Ich miete ein Auto und erkunde so ein bisschen das Umland von San Francisco. Gerade wenn das Wetter nicht gut ist in San Francisco, musst du nicht weit und hast 30 Grad und Sonnenschein. In San Francisco sind es vielleicht 15 Grad bei Nebel. Und ansonsten bin ich gerne in der Stadt unterwegs. Ich mache gerne vieles zu Fuß, was ich halt San Francisco einfach anbiete. Da kannst du extrem weit laufen. Ich hocke häufig am Morgen früh auf das Cable Car, dann hat es noch nicht so viele Touristen. Und dann kommt so die Stadt. Ich habe so ein bisschen meine Kaffee, meine Restaurant, wo ich gerne bin. Ich habe häufig ein Buch dabei und dann wirklich einfach irgendwo. Bei dem Lesen, etwas am Trinken, schaue ich ein bisschen die Weltgeschichte raus.
Das klingt friedlich. Also, wir hätten hier noch ein paar Tipps, die TUI zusammengestellt hat für San Francisco. Wer San Francisco auch mal von oben möchte leben, kann entweder mit dir mitfliegen oder der könnte den Bernal Heights Park besuchen. In ein paar Minuten ist man dort oben und von dort hat man eine wunderschöne 360 Grad Aussicht über die ganze Stadt, inklusive Picknick, Vibes und Sonnenuntergang. Ein echter Geheimtipp ist der Sutro Bath Lookout kurz vor Sonnenuntergang. Das sind Ruinen der ehemaligen Meerwasserbäder und die sind direkt an der Steilküste. Dort findet Geschichte, Meerrauschen und Abendlicht auf magische Weise zusammen. Für Foodies lohnt sich ein Abstecher zum Ferry Building Farmers Market am Samstagmorgen. Zwischen handgemachtem Käse, Austern oder lokalem Wein trifft man dort Einheimische und nicht nur Reisegruppen. Dort hat man so einen kulinarischen Einblick in echten Geschmack der Bay Area. Und dann noch das Argano Hotel, das liegt in einem historischen Backsteingebäude im maritimen Stil direkt am Fisherman's Wharf. Und von dort aus hat man einen Blick auf die ganze Bucht und kann auch den Charme von alten Seefahrergeschichten spüren. Das Hotel ist für die, die gerne einen Boutique-Charakter haben und eine Lage am Wasser bevorzugen. Hättest denn du jetzt auch noch so konkrete San Francisco-Tipps? Etwas, wo du sagst, wenn ihr dort sind, das müsst ihr unbedingt machen, das müsst ihr unbedingt sehen?
Ja, was ich da empfehlen kann, laufen zu Fuß über die Golden Gate Bridge. Man kann mit dem Cable Car relativ näher daher fahren, dann laufen wir durch einen schönen Park, man kommt auf die Golden Gate Bridge, lauft drüber und dann kommt man auf das Sausalito runter und das ist ein ganz anderes Klima dort hinten. Also ich habe schon erlebt, dass ich auf der Golden Gate Bridge gestanden bin, im Nieselregen, es war grusig und kalt gewesen. Und im Sausalito ist alles zu Fuß machbar, scheint zu und es ist schön warm, doch mit dem T-Shirt dort. Und am Schluss kann man mit der Fähre wieder retour.
Wie lange läuft man da drüber?
Gute Frage. Vielleicht 1,5 Stunden unterwegs gewesen.
Also auf der Brücke ist man 1,5 Stunden unterwegs?
Nein, auf der Brücke. Oh, vielleicht eine halbe Stunde.
Halbe Stunde, okay. Ich dachte, du
hast.
Oder man ist sehr langsam gelaufen. Ja, nein. So.
Gemütlich noch Selfie 2, ein paar Fotos.
ja, genau. Je nachdem, wie viele Fotos das man macht, genau. Kann man bis zu 3 Stunden haben, oder?
Genau.
Was wirst du sonst noch was findest du sonst noch machen in San Francisco?
Unbedingt Cable Car fahren. Das empfehle ich aber sowieso, wenn man gerade früh wach ist am Morgen, zu Bezeiten machen. Da hat es auch keine Touristen rum und man erlebt die Stadt noch, wenn es ruhig ist. Und schön ist, man kann überall aufsteigen. Wenn man irgendwo einen schönen Ecke findet, kannst du abhüpfen und später wieder draufsteigen und weiterfahren.
Und hast du jetzt, du hast vorher so gesagt, du hast so deine Cafés und deine Restaurants, hast du da vielleicht so eins, zwei, die du noch würdest einwerfen, wo du sagst, dort kann man richtig gut essen oder dort gibt es den besten Kaffee?
Was ich häufig mache, ich kann jetzt nicht gerade Adresse und Namen sagen, das ist immer so ein bisschen, aber was ich häufig mache, ist, dass ich ins Gastro fahre. Ich nehme entweder die Metro, also die U-Bahn oder halt das Tram, fahre bis ins Gastro und dann dort so rechter Hand in die Högerruhe. Dort hat es wahnsinnig schöne Wohnquartier und an jedem Ecke ein cooles Beizli.
Okay, gut, das ist da schon mal ein handfester Tipp. Was macht jetzt für dich selber den Beruf als Pilot so erfüllend?
Ich darf an einem Beruf nachgehen, was eine wahnsinnige Leidenschaft ist. Einerseits das. Und jedes Mal, wenn ich die Uniform anlege und mich bereit mache, freue ich mich, zum zu arbeiten.
Du hast noch nie keine Lust gehabt?
Ich habe noch nie keine Lust gehabt.
Ja, das ist schön. Das würden sich viele wünschen. Was würdest du jungen Menschen raten, die möchten Pilotin oder Pilot werden?
Let's give it a try. Ich meine, klar, die Ausbildung musst du als Auswahlverfahren durch. Aber ja, probier es.
Wieso ist Swiss für dich mehr als nur ein Arbeitgeber?
Swiss ermöglicht mir, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und dass ich das machen kann aus Zürich raus, wo ich aufgewachsen bin, wo ich daheim bin. Ja, aus meinem gewohnten Umfeld raus. Dass ich nicht irgendwo hinziehen muss, zu meiner Leidenschaftsfliegerei nachgehen. Ja. Das ist einfach, jetzt darf ich ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Das ist einfach ein top Arbeitgeber.
Das ist schön. Das ist doch schön. Ich freue mich sehr für dich. Und wenn es euch jetzt auch gepackt hat, Swiss bringt euch direkt ab Zürich um den ganzen Planet, zum Beispiel direkt eben auf San Francisco, auf Sao Paulo, Johannesburg oder eben Bangkok oder noch andere Destinationen. Und wer aber nicht nur als Tourist möchte mitfliegen und mehr wissen will über die Pilotenausbildung oder auch eine Karriere bei der Swiss, der findet alle Infos auf swiss.com/careers und der Link, der steht auch noch in den Shownotes. Und alle Infos zu unserem Wettbewerb und wie ihr mitmachen könnt, das findet ihr wie immer unter tui.ch/podcast oder in den Shownotes, wo ihr auch immer gerne eine Bewertung für unseren Podcast könnt hinterlassen könnt. Danke vielmals, Markus, dass du da bist und ein bisschen von deinem Job erzählt hast. Wo geht es bei dir als nächstes hin?
Der nächste Flug wird nach Singapur sein. Jetzt habe ich zuerst noch ein paar Tage Büro und darauf darf ich dann wieder fliegen.
Gut, dann danke. Ich wünsche dir viel Freude in diesem Fall, weiterhin.
Merci vielmals, merci für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und auch euch danke fürs Zuhören und bis bald wieder bei Tschüss und Ciao am Travel Talk von TUI.